Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Diese Episode wurde live im Rosewood Hotel in München aufgenommen. Der Abend war toll, der Saal war voll. Meine Gästin Rose Langbein werdet ihr gleich kennenlernen. Sie ist eine wahre Wundertüte. Model, Muse, Ikone, Stylistin, Musikerin und viel mehr. Das war ein kurzweiliger und extrem unterhaltsamer Abend mit Rose und allen Frauen, die vor Ort waren. Es gab nachher noch so viel zu reden und wir waren alle noch lange beisammen. Ich freue mich, dass ich euch jetzt mit reinnehmen darf in den Abend mit Rose Langbein im Rosewood Hotel in München. Hallo, guten Abend. Hallöchen, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr. Ich bin Stefanie Hielscher. Das ist Rose Langbein, das ich wahrscheinlich gar nicht groß vorstellen. Stylistin, Model, Musikerin, Lebenskünstlerin, Ikone. Und wir werden uns gleich unterhalten. Genau, das Ganze war hier als Buchvorstellung quasi deklariert. Ich habe mein Buch mitgebracht und ich wollte mal ein bisschen was dazu erzählen, warum dieses Thema, das auch im Buch ist, so wichtig ist für mich. Und ich freue mich, dass ihr euch interessiert für das Älterwerden. Also bei mir fing es so an, dass ich mit 40 bei meiner Frauenärztin war. Ich war zur Kontrolluntersuchung und sie hat zu mir gesagt, Frau Hielscher, ab jetzt geht's bergab. Also das war es jetzt so nach dem Motto. Also ich verwalte sie jetzt noch so mit, aber eigentlich ist jetzt auch schon vorbei. Ich bin irgendwie dann da rausgegangen aus der Praxis und habe diese Informationen mitgenommen, aber konnte nicht so richtig was damit anfangen, weil ich so dachte, ich verstehe das nicht, das hat mit mir nicht so richtig was zu tun. Also ich fühle mich gut, ich fühle mich im Leben angekommen, mein Kind geht jetzt in die Kita, ich kriege mehr Selbstständigkeit, bin im Beruf glücklich. Und trotzdem war das sozusagen immer so ein bisschen im Hinterkopf und ich dachte, okay, was meint ihr die jetzt wohl damit? Und dann war es so, dass ich mich beruflich auf einmal mit dem Thema Wechseljahre auseinandergesetzt habe. Das kam einfach so über meinen Weg. Und es war für mich ein totales Erweckungserlebnis, weil es war wie so eine Tür, die ich aufgemacht habe und dahinter war so ein Universum, von dem ich noch nie was gehört habe. Und ich dachte so, okay, wenn mir das so geht, dann geht es auch anderen Frauen so. Aber das, was hinter dieser Tür ist, ist wahnsinnig wichtig für unser Leben. Und es ist wichtig, dass wir uns auf diese Lebensphase vorbereiten, weil wir uns damit auch eine Menge ersparen können, ne? Wenn wir Wissen haben und nicht so reinstolpern. Also ich habe zum Beispiel im Buch mit Leila Pidayesh gesprochen von Lala Berlin, eine Designerin. Und die ist in eine schwerste Depression gestolpert, die hormonell bedingt war. Aber sie wusste das halt einfach nicht. Sie wusste nicht, was die Ursache war und hat dann jahrelang nach einer Lösung gesucht und ist erst vor kurzem darauf gekommen, dass es mit den Hormonen zu tun hatte. Und sie meinte zu mir, du, wenn ich das eher gewusst hätte, dann hätte ich mir ganz, ganz viel erspart, ganz viel von dem Leid und so weiter. Das hat mich dann dazu gebracht, mich diesem Thema stärker zu widmen. Und ich habe den Podcast 50 über 50 gegründet und ich habe da mit 50 Frauen zwischen 50 und 60 eben über diese Lebensphase gesprochen. Und ich habe, als ich den Podcast sozusagen aufgesetzt habe, habe ich gedacht, okay, es wäre irgendwie auch ein ganz gutes Buch. Und habe ein Konzept geschrieben, die ersten Interviews transkribiert und habe es dann in die Schublade gesteckt, weil ich dann gemerkt habe, oh, ist aber auch ganz schön viel Arbeit. Ich mache jetzt erstmal den Podcast, vielleicht reicht ein neues Projekt zum Anfang aus. Und dann meldete sich der Rowohlt Verlag aber relativ schnell nach Start des Podcasts bei mir und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Habe ich das Konzept aus der Schublade geholt und habe gesagt, soll das so aussehen? Haben die gesagt, ja. Und dann habe ich das geschrieben. Und in dem Buch finden sich Interviews mit Frauen, die zwischen 50 und 60 sind, die auch in meinem Podcast waren. Und ich habe versucht, so ein bisschen einen Abriss zu geben über die wichtigsten Themen in der Lebensphase. Also es geht um Zugewinn von Selbstbewusstsein. Es geht aber auch um Brustkrebs, um Trennung, ums Empty-Nest-Syndrom, um finanzielle Sicherheit im Alter und so weiter. Und es gibt diese Gespräche in dem Buch und es gibt immer persönliche einleitende Texte von mir. Also was habe ich mit diesem Thema zu tun? Am Ende gibt es noch so kleine Sachbuchkapitel, falls man sich intensiver damit auseinandersetzen will. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht, die liegen hinten. Ihr könnt die nachher kaufen, wenn ihr Interesse habt. aber ich lese nicht aus dem Buch vor, weil sonst müsste ich meine Stimmen verstellen und das wäre irgendwie albern. Deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist, Rose, und wir beide über das Thema Älterwerden sprechen.
Ich würde jetzt mal gerne grundsätzlich was sagen, und zwar zu deiner Geschichte mit dem Frauenarzt, dass ich das schon mal grundsätzlich abartig finde, ja, dass eine Frau zu einer Frau so etwas sagt. Ich finde es interessant, weil ich hatte auch mal so ein Erlebnis, aber in meinen Mit-30ern, nachdem ich eine schwere Krankheit hatte, sind auch meine Tage ausgeblieben. Und ich kann mich dran an eine ähnliche Situation erinnern, weil ich damals relativ frisch in München war und mich auch eine Freundin zu einer Frauenärztin geschickt hat, die dann sowas gesagt hat wie, ach, das sieht ja aus wie bei einer klimakterischen Frau. Ja, und das ist ja auch was, was du irgendwie so Mitte 30 im Prinzip eigentlich auch nicht hören willst, wie das da ausschaut. Und deswegen jetzt erstmal, um das irgendwie so auf, ne, von hinten aufzuziehen, wo ich denke, how dare you? Ja, also das sieht man ja schon mal, da ist man schon in der Gesellschaft, wo ich sage, wie du auch gerade sagst, man weiß eigentlich nichts. Also auch ich wusste nicht, als ich in die Menopause kam, die ich mit 47 dann offiziell hatte, was ja auch relativ früh ist, was da auf mich zukommt. Und es hat mich überrannt und überrollt und überfahren und wie auch immer, ja. Und ich habe dann wirklich irgendwann eine gute Frauenärztin gefunden, die mich da auch ein Stück weit rausbegleitet hat. Ja, und da kann ja auch dann in der Situation ja auch noch wahnsinnig viel passieren, wie Überdosierung, Unterdosierung und so weiter und so fort.
Okay, wo wir direkt hier Tacheles sprechen über das Thema Wechseljahre. Wie hat das denn bei dir angefangen? Was hattest du für Beschwerden, die du vielleicht auch nicht zugerechnet hast am Anfang?
Also ich weiß nur, dass ich eines Nachts aufgewacht bin, Leute, und ich lag in einem klatschnassen Bett. Ja, also das kann ich dir sagen. Ich habe wahnsinnig geschwitzt, was bei mir auch ganz, ganz schlimm war. Also für mich war, ich bin so ein Mensch, so ein Geruchsmensch. Ja, ich rieche eigentlich grundsätzlich nicht, selbst wenn ich nach dem Sport irgendwie rausgehe, sage ich jetzt mal übertrieben. Aber dann habe ich auf einmal angefangen, also ich habe im Verkauf damals gearbeitet. Ich habe ja ganz lange bei Malteresa gearbeitet. Ich weiß noch, ich habe irgendwie eine Kundin bedient und bin dann mit den ganzen Sachen nach unten, weil ich die einpacken musste und dachte so, ach Gott, was ist denn das, ja? Und dann riechst du dich auf einmal selber und denkst irgendwie so, das glaube ich jetzt nicht, ja? Und so hat es so ein Stück weit angefangen. Ich hatte, glaube ich, auch, nicht glaube ich, sondern ich hatte auch gerade eine frische Beziehung, ja? Dann geht's ja weiter, dann denkst du irgendwie so, um Gottes Willen, ja? Jetzt, ne, vielleicht habe ich ja gar keine Lust mehr oder was auch immer. Und so weiter und so fort, muss aber sagen, ich hatte wirklich tolle Ärzte um mich herum und auch mein damaliger Freund, der dafür auch ein Stück weit Verständnis hatte, nicht für meine Heulattacken, die ich auch hatte, weil ich dann irgendwann versucht habe zu erklären, das liegt einfach nur an meinen Hormonen, und dann sagt er so, naja, nee, also eigentlich hast du ja immer geweint, weißt du, so, und ich so, ja, danke dafür, so. Aber wie gesagt, die gute Frauenärztin gefunden, die mich dann ordentlich eingestellt hat. Ich habe mich am Anfang erst dagegen gewehrt, Hormone zu nehmen, und habe mich aber dann dafür entschieden, weil der Arzt mich wirklich, weil er mir so zugesprochen hat und gesagt hat, Frau Langbein, Sie sind zu jung. Ja, Sie müssen es einfach auch nochmal von einer anderen Sichtweise sehen. Und dann habe ich mich drauf eingelassen. Er war aber derjenige, der es dann auch nicht richtig handeln konnte, bis ich, wie gesagt, meine Frauenärztin gefunden habe, die meine Ärztin des Vertrauens wirklich, und die dann auch gesagt hat, Frau Langbein, bauen Sie sich noch eine Hormonspirale ein, ja, und dann sind wir safe. Ja, und dann habe ich das auch gemacht und ich habe halt eben auch diese Spirale drin.
Ja.
Und ich war safe. Ja, also ich habe auf einmal, ich hatte keine Hitzewallungen mehr. Ich meine, die hat man immer mal wieder. Aber einfach so grundsätzlich, ja, genau, habe ich mich wieder wie eine Frau gefühlt und nicht wie jemand, der irgendwie vom Balkon springen möchte.
Wenn du jetzt sagst, dass die Ärztin dir gesagt hat, Sie sind zu jung.
Also das hat der Arzt gesagt, das hat die Ärztin damals nicht gesagt, das war nur so, ich glaube, also ich weiß, es ist immer noch ein umstrittenes Thema, auch mit den Hormonen, aber was ich damals verstanden habe, ich brauchte die Hormone, damit ich funktionieren kann. Ja, weil alles andere, dadurch, dass ich ein emotionaler Mensch bin, dass ich da vielleicht teilweise auch viel zu sehr ausbreche, dass ich das eben nicht mehr hinbekommen habe, hat sie gesagt, das Beste wäre, wenn sie mich einfach einstellen würde. Und das hat sie getan. Und seitdem funktioniert's auch.
Okay, das ist sehr gut. Ja. Und ich meine, Hormone zu nehmen hat ja auch andere präventive Wirkungen, ne? Also es wirkt Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankung etc. pp. Entgegen. Ne? Das ist was, was man oft vergisst, weil immer noch dieses Schreckgespenst umgeht, dass Hormone Krebs erzeugen.
Absolut, aber wie gesagt, ich nehme sie jetzt auch schon eine Weile. Also ich werde 61 dieses Jahr, das heißt, ich nehme sie 14 Jahre.
Magst du dein Alter?
Ja. Ich mag mein Alter sehr und ich muss sagen, wann hat es angefangen, dass ich mein Alter mochte? Ihr werdet lachen. Seit meinem 50. Geburtstag. Also die 40er sind bei mir alle so ein bisschen verschwommen. Ja, sage ich jetzt mal, da ist auch viel passiert, aber ich glaube, da war ich noch ganz viel in meinem, wie soll ich denn sagen, so was passiert mit mir, wo will ich hin, auch beziehungstechnisch total chaotisch und so weiter und so fort. Und ab den 50ern heißt es nicht, dass meine Beziehungen weniger chaotisch geworden sind, aber ich habe gemerkt, dass ich anfange, mich schön zu fühlen, was ich vorher nie getan habe. Also ich weiß, es gibt ja, diese Diskussion führe ich heute ganz oft mit Menschen, die dann sagen so, ach ja, Rose, du bist so toll und das und jenes. Und ich sage so, habe ich niemals so empfunden. Kam natürlich auch von irgendwo her. Aber ich glaube, wie gesagt, das war auch diese Entwicklung. Und vielleicht war es auch, dass ich mich, weiß ich auch nicht, durch diese Menopause und so weiter und so fort, vielleicht auch mich mehr als eine Frau gefühlt habe. Ja, weil ich ja auch immer so, es gibt da so Leute, die sagen, Rose, du bist eigentlich immer so dieser endless Teenager. Mhm. Ja, aber auch so, ne, sich einfach so zu fühlen, dass du sagst, jetzt passiert was, ja. Und jetzt nehmen wir das mal alles in Angriff, ja, deine ganzen Traumata. Ich meine, die habe ich vorher schon auch in Angriff genommen. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Es wird dann auf einmal, merkst du, okay, man geht auch wirklich so ins Thema rein, ja. Das tut auch richtig weh und es ist so wahnsinnig anstrengend. Aber ich habe irgendwie so gemerkt, in diesen ab 50, weiß ich nicht, ich habe mich anders gefühlt, ich habe mich gut gefühlt. Ja, und es wurde immer besser.
Ja, das ist eine total schöne Nachricht. Da freuen wir uns alle über deine Worte. Was ich interessant finde, du hast gesagt, du hast angefangen, dich durch die Menopause wie eine Frau zu fühlen. Und ich bekomme ganz oft gespiegelt, dass es Frauen anders geht, weil der Zyklus wegbleibt, weil im Grunde diese Phase, auch die reproduktive Phase, aufhört, der Auftrag der Evolutionäre der Frau und so weiter. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, weil ich glaube, das kennt man, dieses Klischee oder dieses Bild. Was ist bei dir passiert, das dich mehr hat in deine Kraft kommen lassen und dich mehr als Frau fühlen hat lassen?
Wir hatten ja vorhin schon ein Stück weit gesprochen, Stefanie, und ich habe dir verraten, ich bin weder verheiratet noch habe ich Kinder. Und ich weiß nicht, ob das auch noch ein Stück weit mitspielt in diesem ganzen Szenario, wo ich sage, für mich war die Blutung, ich meine, ich hatte schon mal keine Blutung, das hatte ich euch ja gerade gesagt, als ich in meinen Mit-30ern war, durch eine bedingte Krankheit. Ich wollte früher nie Kinder haben, dann wollte ich irgendwann mit 30, also auch in meinen Mit-30ern, als meine Tage weggeblieben sind, da kam sie auf einmal, ich glaube, das kam durch die Beziehung, die ich damals hatte, die nicht mit einem Mann war, sondern mit einer Frau, die mich aber da so abgeholt hat, so von wegen, ich hätte gerne ein Kind mit dir, das hatte irgendwie noch nie zuvor ein Mann zu mir gesagt, ja, also da ist so ganz viel irgendwie so passiert und dann dachte ich so, ja, vielleicht möchte ich doch ein Kind. Und dann war ich aber doch wieder mit meinem Ex zusammen und in dem Moment, wo ich dachte, um Gottes Willen, ich bin schwanger, ja, dann war es wieder so, dass ich dachte so, nee, ich weiß es gar nicht, weil ist es das wirklich, was ich will? Kann ich meinem Kind genügend bieten? Also das war so ganz, ganz wichtig für mich, dass mein Kind, dass ich das wirklich, ja, dass ich dem wirklich das bieten kann, was ich ihm gerne bieten möchte. Vielleicht auch ein Stück weit, weil ich sage jetzt einfach mal, ich jetzt nicht irgendwie aus einem reichen Haus komme, sondern aus einer Arbeiterfamilie und so weiter. Ja, und ich weiß, wie meine Eltern und meine Mutter strugglen musste, um uns irgendwie zu versorgen. Wir sind vier Mädels und so weiter und so fort. Und da war ich so ein bisschen geprägt, ja. Und es heißt nicht, dass ich irgendwie, ich liebe Kinder über alles, ja. Kinder kommen auch immer auf mich zu und wie auch immer. Aber es war dann irgendwann der Moment da, wo ich dachte, nein, ich entscheide mich gegen ein Kind. Und ich weiß noch nicht mal, das lasse ich jetzt auch so im Raum stehen, wenn ich in meinen Mit-40ern noch mal ein Kind bekommen hätte oder schwanger geworden wäre, ja, ob ich wirklich so easygoing gesagt hätte, ja, das ist jetzt irgendwie vielleicht auch der letzte Versuch und ich mach's. Ja, also da war ich immer so ein bisschen, ich kann es euch nicht genau sagen.
Aber und jetzt, wo du weißt, dass du definitiv kein Kind mehr kriegen wirst, wie fühlst du dich damit?
Fühle ich mich toll und ich bin gern Tante. Also ich habe ja zwei Neffen und eine Nichte und es ist das Beste, was ich haben kann, ja. Mhm. Und es ist so, da hat man ja so ein ganz anderes Privileg, weil natürlich dann die Neffen kommen natürlich dann zu dir und nicht zu der Mama. Was halt lustig ist, weil die Mama nämlich noch mal 8 Jahre jünger ist als ich, ja. Mhm. Und dann kommen die halt und sagen, Tante Rose, ich brauche dich mal kurz, ja. Mhm. Und dann weißt du, was Sache ist, ja. Und das genieße ich total, weil ich dann auch denke, Stefanie, dass ich das dann auch so weitergeben kann, wie ich es gerne weitergeben möchte. Mhm. Ja, so ganz, wie soll ich denn sagen, so einfach auch so ungefiltert. Ja, ich muss ja gar keine, ich muss natürlich immer ein bisschen Rücksicht nehmen. Ihr wisst, was ich meine, aber ich bin nicht die Mutter. Ich kann immer eine andere Meinung haben, ja. Ich darf dann immer mehr bei meinem Neffen natürlich sein, was vielleicht was die Mutter dann nicht sein kann, weil sie eben die Mutter ist. Ja, und es ist ein tolles Gefühl. Ich liebe das, ich mag das.
Wir haben da ja eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über diese Ausstrahlung, die du auf deine Mitmenschen hast, dass alle zu dir kommen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was wir schon besprochen haben, weil du ja eine Vermutung hast, woran das so liegt.
Also mein Schwager hat mir mal ein ganz tolles Kompliment gemacht. Einer meiner Schwager, der hat gesagt, dass er das ganz toll findet, wie tolerant ich bin. Und wir hatten vorhin kurz Steffi hat mich das andersrum gefragt, dass ich sage, jetzt, seitdem er mich das vor 3 Jahren mal mir das gesagt hat, habe ich auf einmal einen anderen Blickwinkel darauf und denke so, aber jetzt habe ich gerade das Gefühl, je älter ich werde, desto intoleranter werde ich. Ja. Also da müssen wir jetzt nochmal drüber nachdenken, beziehungsweise ich müsste ihn vielleicht dann auch nochmal fragen, was hast du genau damit gemeint mit der Toleranz, ja. Ich weiß aber, was er gemeint hat. Also schon die Tatsache, dass ich halt offen bin, ja. Es ist ja auch immer ganz, ganz witzig, weil ich das gerade vor kurzem wieder hatte, dass jemand dann sagt so, ich weiß gar nicht, steht Rosa eigentlich auf Frauen oder auf Männer, ja, so. Und dann überlege ich mir das, warum kommt jetzt jemand auf die Idee zu fragen oder sich Gedanken drüber zu machen, ob ich auf Frauen oder Männer stehe, ja. Und dann klar, unterhalte ich mich natürlich dementsprechend mit den Menschen darüber. Und dann hat mir vor kurzem auch jemand gesagt, Rose, ich glaube, das liegt einfach daran nicht, dass man dich in eine Schublade werfen kann, ja, und sagen kann, du bist jetzt irgendwie so dieser Typ, ja. Aber das Thema ist einfach deine Offenheit. Du weißt gar nicht, wie offen du auf Menschen zugehst, ja. Und das ist das, warum die denken, ja klar, ja, die steht wahrscheinlich auf alles.
Ja, aber das mit der Offenheit, das kann ich bestätigen, weil wir wurden ja zusammengebracht für dieses Interview und ich habe dir eine Mail geschrieben und habe mich bedankt für deine Offenheit, dass du einfach zusagst, obwohl du mich gar nicht kennst. Wir haben nie vorher gesprochen und das fand ich so toll und da kam so viel von dir zurück. Also ich habe in diesen 3, 4 E-Mails wirklich viel von dir erfahren und das finde ich natürlich toll, weil es eben eine Atmosphäre schafft, in der man einfach kommen kann und fragen kann. So, also ich habe das Gefühl, man kann dir einfach jede Frage stellen.
Absolut. Und entweder, wie gesagt, kriegst du eine Antwort oder ich sag, Steffi, kann ich dir nicht beantworten. Mhm. Ja, oder wie wir ja vorhin auch gesagt haben, wenn jetzt Freunde zu mir kommen, ja, die ich ja habe und die sagen, Rose, ich muss dir jetzt irgendwas erzählen. Ja, ich muss dir heute irgendwie die Geschichte des Tages erzählen. So. Mir fällt immer wieder auf, wie die Leute dann immer so drauf erpicht sind, ja, den Leuten jetzt egal, ob sie dir jetzt eine Geschichte erzählen und da ist irgendwas vorgefallen und sie brauchen gleich irgendeinen Ratschlag, dass die Leute immer drauf erpicht sind, dir einen Ratschlag zu geben. Ich habe dir das vorhin gesagt, ich bin da anders. Ich höre mir die Geschichte an und dann erzähle ich dir eine Geschichte. Ja, das ist dann quasi meine Antwort, indem du eine Geschichte kriegst, weil das einfach dann so ganz neutral bleibt, ja, so jeder hat seine Geschichte und wenn du aber sagst, Rose, ich brauche einen Rat von dir, kriegst du einen Rat von mir. Du kriegst aber keinen Rat von mir, nur weil ich denke, ich muss dir einen Rat geben. Mhm. Ja, weil das ist sowas, was ja jeder dazu neigt zu tun und ich finde es teilweise halt wahnsinnig übergriffig, weil ich bin dann wirklich jemand, sag so, habe ich dich gefragt? Mhm. Ja, weil wenn ich dich brauche, Steffi, dann sage ich, Steffi, ich brauche dich. Du musst mir, genau, du musst jetzt mal kurz die Geschichte anhören, was können wir tun? Mhm. Ja, aber im Grunde genommen möchte ich dir eigentlich nur eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, ne? Mhm. So.
Werbung. Wenn es um Hautpflege geht, bin ich echt wählerisch, gerade bei meiner trockenen und empfindlichen Haut. Immer wieder hatte ich Irritationen, trockene Stellen und Rötungen. Deshalb will ich euch heute eine Marke vorstellen, die mich wirklich überzeugt hat: CeraVe. Die Produkte wurden gemeinsam mit DermatologInnen entwickelt und enthalten drei essentielle Ceramide, die die Hautschutzbarriere stärken, und genau da liegt oft das Problem bei trockener Haut. Durch die gestärkte Hautschutzbarriere verringert sich meine Irritation enorm. Ich nutze aktuell die CeraVe Feuchtigkeitslotion für den Körper. Superleichte Textur, fettet nicht, zieht schnell ein und versorgt die Haut bis zu 24 Stunden mit Feuchtigkeit. Bevor ich also in mein Outfit des Tages schlüpfe, gönne ich meiner Haut nochmal eine ausgiebige Pflegeroutine. Und nach der Dusche sowieso. Fürs Gesicht gibt's dann noch meinen Sommerfavoriten. Die CeraVe Tagescreme mit LSF 50 schützt vor UV-Strahlung, spendet Feuchtigkeit und hilft dabei, vorzeitiger Hautalterung und Sonnenschäden vorzubeugen. Morgens direkt nach dem Gesichtwaschen trage ich einen kleinen Klecks auf das ganze Gesicht auf, vor dem Make-up. Mehr braucht es nicht. Die ist echt super ergiebig. Ich nehme keine andere Tagescreme mehr und ich habe gleich den Lichtschutzfaktor, den ich bei den wärmeren Temperaturen brauche. Ich liebe es, wenn die Dinge unkompliziert sind. Die Produkte von CeraVe findet ihr in eurer Apotheke. Danke an meinen Werbepartner CeraVe für die Unterstützung dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Wenn wir hier übers Älterwerden sprechen, dann geht es nicht um Anti-Aging, sondern darum, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. Und genau dabei unterstützt mich täglich der vegane Beauty-Drink von Biogena Aesthetics. Hyaluron und Pro-Kollagen Plus Superior, das ist strahlende Haut, kräftiges Haar und feste Nägel von innen heraus. Mit einer smarten, rein pflanzlichen Formel, Vitamin C, Biotin, Zink, vegane Hyaluronsäure, alles drin, was mein Körper braucht, um die natürliche Kollagenbildung zu unterstützen. Und da ich sonst nur Wasser über den Tag trinke, finde ich den Geschmack nach Kirsche und Rose super. Rosengeschmack konnte ich mir vorher ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, bevor ich es probiert habe, aber jetzt liebe ich ihn richtig. Gerade wenn sich der Körper verändert, ist es an der Zeit, sich selbst etwas zurückzugeben. Mit einem Drink, der nicht nur wirkt, sondern auch zu deinem Lebensstil passt. 100% vegan, voller Antioxidantien und einfach easy in den Alltag zu integrieren. Für mehr Glow und für mehr Spannkraft. Magst du es auch mal probieren? Mit dem Code Stephanie20 sparst du 20% auf das gesamte Ästhetik-Sortiment von Biogena. Gültig bis zum 31.12.25. Alle Infos und den Shop findest du auch auf biogena.com. Werbung Ende. Du hast eben im Gespräch hier angesprochen, dass du deine Traumata bearbeitet hast. Es geht vielen Frauen so, dass in der Lebensmitte diese Traumata so dringend werden, dass man sie nicht mehr nicht bearbeiten kann. Vielleicht magst du mal ein bisschen teilen, wie dein Weg war und wie du das praktisch auch angegangen bist.
Ich glaube, das Vorspiel war dann wahrscheinlich die 40er. Nein, das Vorspiel war generell 30er, 40er. Ja, wo ich jetzt einfach mal sage, ich glaube, je älter man wird, desto mehr verliert man so ein Stück weit die Leichtigkeit. Sagen wir es einfach mal so. Ja, früher war ich wahnsinnig leid. Ich habe einfach Dinge gemacht, wie ich sie machen wollte. Ich war vor kurzem in einem Termin drin mit einem Coach von mir, die dann sagte, Rose, man könnte dich auch sowas wie kontraphob nennen. Das heißt, Leute, die Angst haben, genau. Wenn Leute Angst haben, die ziehen sich zurück und machen es natürlich nicht. Und ich bin diejenige, die geht aber rein und sagt, okay, rein in die Angst. Ja, da gehen wir schon irgendwie durch. Aber nicht, dass ich mir Gedanken drüber mache, sondern ich mache das einfach automatisch. Wieso bin ich da, wo ich heute bin? Es war ein wahnsinnig schmerzhafter Weg, kann ich sagen. Ja, mit ganz vielen Dingen, die ich mir zu Herzen genommen habe, mit viel Kritik. Jetzt sage ich noch nicht mal durch meinen Job, ja. Also ich komme ja aus der Mode. Aber ich glaube auch wieder durch meine Offenheit. Ich bin neugierig. Ich will Dinge wissen. Dann teile ich auch gerne, ja. Das waren ganz viele intensive Unterhaltungen mit jedem, der was von mir haben will, ja. Und natürlich, dass ich dann auch gemerkt habe, durch dieses Feedback, was ich bekommen habe und auch durch diese Kritik, ja, von Menschen, von denen ich es mir vielleicht heute gar nicht mehr anhören würde. Ja, lustigerweise, weil ich sagen würde, du erzählst mir nichts mehr, du machst mich nicht mehr klein. Aber eigentlich hat derjenige, der mich damals dann klein gemacht hat, hat mich eigentlich dazu bewegt, dass ich quasi aus dem Ganzen herausgehen kann oder dass ich sagen kann, ich habe es einigermaßen bewältigt. Ja, Dinge, auf die du einfach reagierst, ja, wo du sagst, da bist du sensibel, ich nenne sie gerne Trigger. Leute, die dich triggern. Das heißt, die drücken ja was bei mir, was sie unter Umständen aber selber auch haben, ne? Und dadurch kommt dann die Verletzung raus und so weiter und so fort. Und dann tut's natürlich erstmal weh. Und dann denkst du, warum machen das die Leute? Und irgendwann habe ich dann aber auch mal verstanden, ja, dass dieses Triggern hat ganz viel mit Projektion der Menschen zu tun, ja, also die quasi dich triggern. Das sind ja auch ganz viele Dinge, die die auch bewegen und so weiter und so fort. Und da bin ich jetzt halt mittlerweile so weit, dass ich sage, ich habe auch so ein bisschen meine These aufgestellt, ja, dass ich sage, gut, wir haben die Trigger, darauf reagiere ich. Vielleicht habe ich da auch mindestens 1000 Mal drauf reagiert, ja. Und dann schlagen die Leute schon die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, Rose, wie oft denn noch, mhm. ja. Und dann sag ich, bis der Prozess zu Ende ist, so oft. Und irgendwie, das ist total lustig, weil wir es vorhin kurz, wir haben mal kurz Narzissmus aufgerufen, weil ich affin bin für Narzissten. Und ich sage auch zu Stefanie, Stefanie ist natürlich auch nicht ihm sein, also ist nicht der, dem Narzisst sein Problem, ist dann mein Problem, weil ich werde ja quasi von ihm getriggert, ja. Ich lasse es ja mit mir machen, weil der weiß, ah ja genau, jetzt habe ich wieder ein Opfer gefunden. Und das musste ich ja auch erstmal erkennen. Das war irgendwie nie präsent bei mir, dass ich affin für Narzissten bin, ja. Bis das dann irgendwann mal so überhand genommen hat und ich dachte, das hört ja gar nicht mehr auf. Das kann doch gar nicht sein, dass ich mich nur noch scheiße und blöd fühle und klein und wie ein Mäuschen und bla, bla, bla. Auf der einen Seite wirst du da gehypt. Auf der anderen Seite ist da jemand zu Hause, ja, der macht den da. Das kommt ja irgendwoher. Und ich weiß natürlich auch, woher es kommt. Es kommt von der Mama. Meine Mutter würde jetzt mich anschauen, würde sagen, sag's ruhig, spuck's aus, ja. Was ich toll finde, weil ich wirklich heute meine Mutter anrufen kann und kann sagen, du pass auf, Mom, das und das und das ist passiert. Ich hatte die und die Erinnerung. Und dann sagt sie zu mir, ja, Rose, ich weiß warum. Weil ich dich immer so behandelt habe. Dann sage ich, du musst mal überlegen, wie tief das in dir drin sein muss, dass du das nicht rauskriegst, ja? Oder warum erfahre ich das jetzt? Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das vor 20 oder 30 Jahren so erfahren habe, aber ich glaube, da waren wir einfach in einem anderen Environment oder wir waren einfach auf einem anderen Weg, ja? Und ich glaube ja auch, du hast Dinge in deinem Leben abzuarbeiten.
Ist aber auch super, dass deine Mutter so offen ist.
Nee, die ist toll. Nee, die ist ganz toll. Ich hatte vor kurzem einen kleinen Schockmoment und da hat sie mir, und da war es wirklich so, dass wir erst nicht gesprochen haben und dann hat sie sich nicht getraut, mich anzurufen und dann hat sie mich aber doch angerufen und dann hat sich das irgendwie dann so ergeben, dann sage ich, und dann haben die mich total ignoriert, Mom, ja, die haben nicht mit mir gesprochen, die haben mich allein gelassen und sagt sie, das habe ich früher immer mit dir gemacht, wenn du was angestellt hattest, dann sage ich ganz genau, so tief ist es drin und es ist wirklich toll, ja, ich meine, meine Mutter, die entschuldigt sich dann und ich sage, du musst dich nicht entschuldigen, weil eigentlich bin ich total stolz und happy, dass wir das wirklich so lösen können, dass wir so drüber sprechen können, ja, und das war nicht immer so, Stefanie, also glaub's nicht, ja, also da gab's auch jahrelang nicht miteinander gesprochen, ja, am Telefon geschrien, ja, das Telefon aufgeknallt und so weiter und so fort, aber ich weiß nicht, wie es bei meiner Mom dann irgendwann kam, ich glaube, durch, da sind so ein paar Geschichten mit meinen Geschwistern dann natürlich auch passiert und ich glaube, das hat sie sich wahnsinnig zu Herzen genommen und dann hat sie irgendwann mal vielleicht auch, als sie, weißt du, als so alles weg war und sie endlich mal so ein paar Sachen offen hatte, wo sie sagt, okay, jetzt kann ich mir mal die Zeit nehmen, mich darum zu kümmern. Mhm. Weil ich ja sage, pass auf, egal was meine Mutter falsch gemacht hat, die kommt ja auch irgendwo her. Wir kommen alle irgendwo her und wir dürfen das niemals vergessen. Und fragt auch bitte eure Eltern, woher sie kommen. Weil dann könnt ihr manchmal so ein bisschen diese Wut, also die ich auch hatte, ja, diese Wut, Enttäuschung und so weiter auch rausnehmen und sagen, weißt du was? Ich weiß gar nicht, ob es meine Mutter noch schlimmer hatte als ich.
Ja, so, ne? Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, das kennen auch viele, die hier sitzen, diese Konflikte. Genau, aber ich finde es trotzdem total super, dass deine Mutter zu so einem Punkt gekommen ist, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Generation jetzt so weit ist, bestimmte Themen aufzuarbeiten, vielleicht aber auch, weil Kapazitäten da sind, weil sich das kollektive Bewusstsein geändert hat, wie auch immer. Und dass aber viele aus der Generation vorher das noch nicht so geschafft haben. Also von daher Props an deine Mom. Schöne Grüße.
Ich werde sie ausrichten.
Gibt es etwas, du erzählst jetzt sehr, sehr positiv vom Älterwerden, gibt es irgendwas, was dich auch stört? Irgendwas, was blöder ist als vor 10, 15 Jahren?
Also meine Falten und meine hängende Haut und so weiter, ihr müsst nicht denken, dass ich damit easy umgehe. Gefällt mir auch nicht. Ja, also es gefällt mir nicht, wenn ich morgens in den Spiegel schaue und denke so, ach, irgendwie hatte ich letzte Woche, glaube ich, hier weniger Falten. Nein, ich meine, jetzt bin ich ein bisschen petty, Aber es gibt schon so Dinge, weißt du, einfach dieses, wie ich sag, diese hängende Haut, also wo du halt auch siehst, oh ja, das ist älter werden, ja. Oder weißt du, oder dann kommen wieder die, keine Ahnung, ich arbeite ja auch viel mit Frauen, die dann kommen so, nein, Frau Langbein, schauen Sie mal. Und dann sage ich, naja, klar, ich habe halt das Tattoo, das verdeckt vielleicht ein bisschen was, aber ich habe das eigentlich auch, ja. Mhm. Jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Thema mit Gewichtszunahme, habe ich nicht. Ja, ich habe dann öfter mal das Gegenteil, dass dann Leute mich eher dann so, ne, angehen, von denen gesagt, du bist ja eh so dünn oder du bist zu dünn oder sind ja auch wieder so Sachen, die ich nicht mag, weil ich sage, lass den Leuten einfach ihrs, ja, und du musst halt immer von dir quasi auf andere schließen. Mhm. Und ich kann es jetzt im Prinzip, ich weiß es nicht genau, klar merke ich natürlich auch, dass ich dann manchmal nicht mehr so die Energie habe, aber das drehe ich ja dann immer rum und dann benutze ich es wieder für mich und sage irgendwie, wenn dann meine Jungs und meine Mädels dann irgendwie sagen, Rosa, ausgehen, ich so, ach, ihr wisst doch, ich brauche den Schlaf, ja, also dass ich mir da eher rausrede, also mir fällt jetzt gerade wirklich nichts ein, Steffi, wo ich dir sagen könnte, das ist jetzt wahnsinnig negativ am Älterwerden.
Good news. Auf jeden Fall.
Und wenn mir es einfällt, dann schreibe ich es dir.
Ja, alles klar. Ich sage euch dann auch Bescheid. Wenn du an dein weiteres Älterwerden denkst, was siehst du so für große Themen auf dich zukommen?
Naja, da gibt es dann schon so Themen, dass ich sage, wie bewältige ich, keine Ahnung, mein Leben irgendwann mal, wenn ich in der Rente bin, habe ich genügend Geld, ja, was ich nicht weiß, ob ich das habe. Da kriege ich dann manchmal so ein bisschen Angst, aber auch das versuche ich irgendwie wegzuhalten, weil ich weiß, du, irgendeinen Platz bei irgendeinem Family Member gibt's. So, ja, also wo ich einfach weiß, ich meine, die wären eh froh, wenn ich wieder zu Hause wäre, ja, weil wie gesagt, ich habe ja ein tolles Verhältnis, also auch vor allem mit meinen Geschwistern. So, die Rose war immer die versucht hat, auch so die Familie so ein bisschen zusammenzuhalten. Ich weiß noch, als du mich gefragt hast, Rose, gib mir mal kurz ein Summary über deinen Wertegang. Und ich dachte, was soll ich jetzt erzählen? Ja, wann ich geboren bin oder wie auch immer. Und dann habe ich der Steffi einfach mal kurz meine ganzen Horoskopdaten durchgegeben, oder?
Über ich hab alles ausgewertet.
Über Human Design, chinesisches Horoskop und so weiter. Also ich bin ein doppelter Löwe. Und ich habe der Steffi auch gesagt, der Löwe, der ist ja ein Rudeltier und der versucht natürlich, die Familie zu beschützen und zusammenzuhalten. Und ich glaube, das würde ich sagen, ist ein Stück weit sowas, was auf mich zutrifft. Ja?
Diese ganzen spirituellen Sachen, nenne ich es jetzt mal als Oberbegriff, war das schon immer in deinem Leben oder ist das ein bisschen später gekommen? Also du weißt ja, du bist auch Reflektor, das heißt, du weißt, was dein Human Design ist, du kennst dein chinesisches Horoskop, du bist Drache, oder?
Ich bin Drache,
ja, alles
genau.
Alles klar, ich bin Schlange. Und genau, wann kam das so zu dir und warum spielt es so eine Rolle?
Weil ich es wahnsinnig interessant finde, also weil du dich da auch immer wieder ein Stück weit wiederfindest. Ja, ich weiß gar nicht, Steffi, ich müsste es wirklich überlegen, wie kam ich da drauf? Ich glaube einfach auch wieder diese Geschichte, dass ich offen bin dazu. Also ich habe das erste Mal mit Human Design, was ja jetzt gerade ein Riesenthema ist, ja, habe ich ja schon vor 20 Jahren quasi das erste Mal was davon gehört und wusste ja schon vor 20 Jahren, dass ich ein Reflektor bin. Nur bin ich da halt nie reingegangen. Aber mich hat es schon immer interessiert, auch wie Sternzeichen funktionieren. Ja, und jetzt habe ich so mittlerweile, mache ich auch so meine, weiß ich nicht, dann kommt es so auf einmal, ja, und dann denke ich so, ach, die Wasserzeichen, jetzt weiß ich, was die tun mit mir. Die ziehen mich runter, die versuchen das Feuer zu löschen. Weißt du, so, ja? Und versuchst es dann irgendwie so ein Stück weit für dich, warum es da halt vielleicht irgendwie eine Herausforderung gibt zwischen den zwei Sternzeichen oder warum das halt dann emotional ist oder wovor ich mich schützen muss. Ich habe mir auch immer, keine Ahnung, ich habe auch 2, 3 Leute, mit denen ich mich darüber auch unterhalten und die auch dann Karten legen. Ich war schon beim Schamanen, ich war bei irgendjemandem, die meine Tante irgendwie, die mich schlecht beseelt hatte, irgendwie aus mir rausgezogen hat. Also wie gesagt, ich bin da relativ offen, weil es mich interessiert, aber ich reise auch gerne nach Indien. Ich bin auch so ein kleiner Hippie, sage ich jetzt mal. Kein Öko, aber ein Hippie. Ja, ist ein großer Unterschied, sage ich jetzt einfach mal ein Stück weit. Und es macht so Sinn für mich, Steffi. Das macht so alles Sinn für mich.
Es hilft dir quasi auch in deinem täglichen Leben.
Ja, genau.
Als Orientierung.
Auf jeden Fall, okay. Dass ich so eine kleine Guideline habe. Mhm. Ja.
Also das mit deiner Tante interessiert mich jetzt schon noch. Was heißt denn, die hat dich schlecht beseelt? Diesen Ausdruck
also Also das ist so, ich bin ja bei meiner Tante, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das kurz und quick and dirty mache. Also ich bin die Einzige, die ist von einem anderen Vater. Mein Vater ist relativ alt gewesen und auch relativ alt gestorben. Ich hatte leider keinen Kontakt zu ihm. Meine Mom war 20, er war 50. Also ein Unterschied von 30 Jahren. Und mein Papa hat mich leider nicht gut behandelt. Das heißt, meine Mutter musste arbeiten gehen. Teilweise bin ich im Heim groß geworden und bei meiner Tante. Meine Mutter hat dann gesagt, okay, ich muss mein Kind irgendwo hinbringen, und das war eben die Schwester. Und die Schwester war aber nicht nett. Das kam irgendwie so ein bisschen, das hatte ich immer im Gefühl, weil es gab zwei Dinge, an die ich mich erinnern konnte mit der Tante, und zwar, beziehungsweise drei. Also einmal hat sie mir ihre Nägel, das war dann so 60er waren es, also ich bin der 64er Jahrgang, das heißt, ne, 66, 67 hat sie mir ihre Nägel immer, als mir die Haare gewaschen hat, oben reingekrallt. Daran konnte ich mich erinnern, Steffi. Und ich konnte mich daran erinnern, dass ich nie ein Höschen anziehen durfte ins Bett. Und das andere, was ich erinnern konnte, war dann die andere Seite von meiner Mutter, dass sie sagt, Rose, hinterm Kühlschrank bei der Tante wurden Nutella-Brote gefunden, die von dir waren. So, lassen wir jetzt einfach mal alles so stehen. Mhm. Ja, weil ich nicht weiß, wie auch immer. Mit dem Abuse, das kam vor 3 Jahren beim Kartenlegen raus. Ich kann euch aber leider auch nicht genaueres erzählen, weil wir beide, also der mir die Karten gelegt hat, es ging eigentlich um eine Freundin. Und er sagte noch zu mir, Rose, willst du wirklich die Karten auf sie legen? Und ich sag, ja, ich will die Karten auf sie legen. Ich will es jetzt ein für alle Mal wissen. Und dann kam auf einmal die Tante mit ins Spiel und der Freund von mir, der sagt so, wo kommt jetzt die Tante her? Und dann sage ich, naja, ich habe wirklich eine Tante gehabt und bei der bin ich auch groß geworden. Sagt der Rose, da ist Abuse im Spiel. Dann sage ich, naja, nett war sie nett zu mir. Ja, also das könnte schon irgendwie passen. Aber ich fand es total interessant, weil ich dachte, so auch in der Verbindung mit der Freundin. Und dann haben wir das aber auch so stehen lassen. Und wie gesagt, ich weiß, dass die einfach mich nicht nett behandelt hat. Meine Mutter wusste das nicht. Das hat meine Mutter, glaube ich, auch erst irgendwie vor kürzerer Zeit von mir erfahren, weil ich gesagt habe, Mom, ich habe mir die Karten legen lassen. Ich habe dir das nie erzählen wollen. Das und das und das ist passiert. Aber ich kann mich halt auch nicht an mehr erinnern.
Das heißt, du hast es auch nicht weiter verfolgt?
Die Tante gibt's auch schon lange nicht mehr, Steffi. Ja. Deswegen ist es auch nicht mehr, die ist gestorben, die hatte auch ein Alkoholproblem und so weiter. Und insofern.
Ja, ich frage mich nur, wenn sowas kommt, ob man sich nicht dann im Nachhinein schon auch irgendeine Art von Auflösung wünscht, weißt du? Also wie gehst du damit um, dass du jetzt weißt, da war irgendwas und ich werde aber nie rausfinden, was das war?
Weil es für mich, also es gab vielleicht einen Moment, Steffi, da hast du recht, da hat mich das sehr beschäftigt, aber das ist nicht mehr wichtig für mich. Was spielt die Tante für mich für eine Rolle? Ich habe das mit meiner Mutter aufgearbeitet, das musste ich tun, weil da ist ja auch viel passiert. Meine Mutter, die nicht da war, zwischen dem Säugling und deinem 5. Lebensjahr. Ich kam dann zurück zu meiner Mutter, da war sie dann mit einem neuen Mann und schwanger. Mhm. Ja, und es sind ja auch so Sachen, also dass halt jeder Psychologe sagt, Rose, in der Zeit, wo das am wichtigsten ist für das Kind, dass die Mutter da ist, war die Mutter nicht da, sondern die Hexe, die Tante meine ich. Mhm. Ja, und wie gesagt, und das, weil wer es auch immer wissen wollte mit dem Dings, mit der Tante, weil du das gerade gesagt hast, da war ich dann irgendwann mal, ich glaube, da war was, dass ich halt, weißt du, auch dieses Weinen, ich habe ganz viel geweint. Ich habe immer durch Weinen, ist bei mir auch, da wird ganz viel gereinigt. Ja. Und früher habe ich Weinen immer dafür benutzt, das war so mein Kokon, das war so meins. Ja, da bin ich dann unter die Decke gegangen und ich habe geweint, wenn mich jemand schlecht behandelt hat oder der Papa geschlagen hat oder die Mutter, keine Ahnung. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich eben zu dieser einen Therapeutin kam, die gesagt hat, deine Tante hat dich besetzt, die ist in dir drin. Ja, frag mich nicht, Steffi, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her.
Okay.
Ja, aber auf jeden Fall hatte sie das damals gesagt. Also die Tante wurde auch immer wieder gesehen, sage ich jetzt mal. Ob das der Schamane war oder wer auch immer es war.
Okay, Hauptsache sie ist das weg.
Die ist auf jeden Fall weg.
Okay, gut.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie alt möchtest du mal werden?
Das kann ich dir so nicht beantworten. Ich glaube, ich möchte so alt werden, dass ich weiß, dass ich immer noch alles irgendwie einigermaßen handeln kann. Und deswegen weiß ich nicht, wie alt ich werden muss, um zu wissen, bis ich noch alles handeln kann. Ich sage immer, wenn ich genügend zum Leben habe, ist es mir eigentlich wurscht, wie alt ich werde. Ich möchte aber nicht das Gefühl haben, dass ich irgendwann auf der Straße landen muss. Mhm. So, das sind immer so Ängste, die ich immer so ein Stück weit habe. Mhm. Ja, ich sage ja, ich habe zwar die Familie, ja, aber wollen wir ja im Prinzip eigentlich auch nicht, ja, weil ich bin ja, ich stehe ja meine eigene Frau, aber weiß ich nicht, solange ich meine Energie behalte und nicht krank werde und keine Ahnung, ist es mir eigentlich egal, wie alt ich werde, dann kann ich von mir aus steinalt werden.
Und tust du aktiv was fürs gesunde Älterwerden?
Das mache ich einfach schon, also das mache ich schon immer. Früher war ich vegetarisch, sage ich jetzt mal, ich habe schon in den 90ern oder Anfang 90er oder Ende 80er habe ich ja schon im Vertrieb für Bioläden gearbeitet und so weiter und versuche mich eigentlich auch schon immer, sage ich jetzt mal, gesund zu ernähren. Mhm. Habe jetzt im Alter eigentlich wieder angefangen, mehr Cola zu trinken, was ich irgendwie über 30 Jahre nicht gemacht habe. Apropos gesund ernähren. Ja. Und versuche halt Sport zu machen und was wir halt alle so ein Stück weit machen, ja. Aber ich bin nicht jemand, der jeden Morgen um 8 aufsteht, um seine Salutations zu machen und Meditations zu machen und so weiter und so fort. Ich habe da einfach so einen anderen Rhythmus.
Hast du ein Bild von dir in 10 Jahren?
Ja, dass wir in 10 Jahren hier wieder sitzen und du mich fragst, wie ich meine 60er überstanden habe.
Ach, super, das machen wir auf jeden Fall sehr gerne.
Und ich werde mit 70 noch genauso da sitzen und wieder mit dir lachen und sagen, ey, ich kann es euch erzählen, die 60er waren noch geiler als die 50er.
Ach, sehr schön. Ja, das war im Grunde schon ein total schönes Schlusswort. Ich würde gerne zum Ende vielleicht nochmal so eine Essenz, vielleicht hast du so 2, 3 Sachen, die du gerne mitgeben möchtest, wie man positiv auf das Älterwerden zugehen kann.
Da kann ich wirklich nur sagen, das Glück, das ist hier. Und wenn ihr das Glück im Herzen tragt und wenn ihr auch das Positive im Herzen tragt, ich glaube, dann könnt ihr für alle Schandtaten bereit sein, ja, und dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, was ich so im Laufe der Jahre gelernt habe, und ich bin mir nicht sicher, ob jeder sich so darüber bewusst ist. Wir hatten es davon, Narzissten und affin sein. Und jetzt komme ich mal anders und sage, ich reflektiere wahnsinnig viel. Und was ich gelernt habe im Leben ist, dass ich gerne Menschen so lasse, wie sie sind. Und vor allem, dass ich auch immer versuche, wenn, jetzt sage ich mal, in einer Diskussion oder in einem Gespräch auch immer versuche, ein Stück weit den anderen zu spüren und auch zu fühlen. Ich finde in so Situationen, also ich finde, dass der Mensch viel zu egoman ist, ja, und sich viel zu wenig im Prinzip auf sein Gegenüber einlässt. Ja, es ist jetzt egal, ob das Beziehungen sind, Freundschaften sind, Familie ist und so weiter und so fort. Und das ist was ich gelernt habe. Je mehr ich die Menschen lasse, ja, desto mehr lassen sie auch mich. Und das ist das, was ich mir wünsche, ja, weil klar, ich kann jede Kritik annehmen, ich kann versuchen, mich zu ändern, was ich aber im Prinzip gar nicht will, weil ich liebe mich so, wie ich bin.
Schön. Richtig schön. Rose, ich danke dir.
Für euch.